Hallo Lila.
Hallo Christoph.
Und guten Abend, liebes Publikum. Wir sind heute live im Stellwerk Basel. Das ist der Hub für Kreativwirtschaft im Basler Quartier St. Johann. Und das ist die 6. Episode unserer Basler Serie zur Frage, wie eine Stadt wie Basel bis im Jahr 2037 klimaneutral werden kann.
Genau, willkommen auch an unsere Gäste, die hier mit uns am Tisch sitzen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Und zwar haben wir einmal hier Regierungsrat Kaspar Sutter. Er ist Vorsteher vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Dann haben wir Michaela Reimann. Sie ist vom Verein Basel 2037 da. Und außerdem ist noch da Axel Schubert. Er ist Städteplaner, Dozent und Mitinitiant der Basler Klimagerechtigkeitsinitiative.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Die Klimagerechtigkeitsinitiative von der Gruppe Basel 2030 lanciert steht am Anfang dieser Debatte, die wir auch heute führen. Basel soll, und die Anwesenden wissen es wahrscheinlich, bis im Jahr 2037 klimaneutral werden. So haben es die Basler Stimmberechtigten mit großem Mehr beschlossen. Also unter dem Strich sollen in Basel keine Treibhausgase mehr emittiert werden. Und dieses Ziel ist, weil in der Verfassung stehend, eben verbindlich.
Voilà. Ja, aber wer unseren Podcast verfolgt, der hat sicher festgestellt, dass es nicht so einfach ist. Es betrifft nämlich ganz viele Bereiche, Infrastruktur, Lieferketten, Konsumverhalten sind betroffen. Aber das geht auch über das Essen und über die Bauwirtschaft und die Mobilität hin zur Energiegewinnung. Und dann hängt das alles ja auch noch zusammen.
Wir fragen, wer ist da alles gefordert? Wer hat hier den Lead? Wer zieht mit und wer bremst? Und wer bremst wo? Und wenn ja, warum?
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller.
Und Lilla Gurtner.
Und wir steigen ein in die Diskussion mit einer Art Bestandesaufnahme. Wir haben schon in der ersten Episode dieser kleinen Basler Serie versucht, so etwas wie eine Bilanz zu ziehen über den Stand der Transformation in Richtung Netto-Null-Treibhausemissionen in Basel. Kaspar Sutter, dein Departement, das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, ist in ganz wichtigen Bereichen verantwortlich, mitverantwortlich bei der Umsetzung dieser verfassungsmäßig festgelegten Klimapolitik. Kannst du einen kurzen, konzisen Überblick geben, wo wir heute stehen?
Basel-Stadt hat schon einiges erreicht. Strom vielleicht als erstes zu nennen, seit 2008 zu 100% erneuerbar und atomfrei. Ich glaube, das ist eine wichtige Errungenschaft, auch als Folge des Widerstandes gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst. Da müssen wir schauen, dass so bleibt. Und die IWB, die produziert auch deutlich mehr Strom, als wir in Basel-Stadt konsumieren. Also da ist Basel-Stadt sehr gut aufgestellt. Deshalb ist Scope 2 bei uns auch kein großes Thema, weil beim Strom haben wir die Ziele erreicht. Auch in der Vergangenheit, seit 2010, konnten die Treibhausgase, die direkt emittierten, in Basel-Stadt um fast 40% gesenkt werden. Wir sind heute bei rund 3 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Einwohnerin und Einwohner pro Jahr. Ich glaube, das lässt sich schon mal sehen. Aber klar, das Ziel ist netto null. Der Regierungsrat, der Kanton hat sich die Klimaschutzstrategie gesetzt mit dem Netto-Null-Ziel 2037, mit den Absenkpfaden auch verknüpft mit Maßnahmen und die sind wir jetzt konsequent am Umsetzen. Ein Bereich, wo wir sehr weit sind, auch sehr klar sehen, wie wir das Ziel erreichen, ist beim Wärmebereich. Dort werden wir das Ziel bis 2037 erreichen, dann werden wir keine Häuser mehr und Gebäude in dieser Stadt mit fossilen Brennstoffen heizen.
Dankeschön. Axel Schubert, du bist einer der Mitbegründer der sogenannten Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030. Ihr habt die Abstimmung gewonnen und seither engagiert sich die Gruppe aber auch immer noch in der Umsetzung der Klimapolitik des Kantons. Unter anderem macht ihr regelmäßige Treffen mit der Klimafachstelle. Wie ist denn deine Einschätzung? Wo stehen wir hier?
Ja, in der Tat, seit der Annahme von der Klimagerechtigkeitsinitiative hat sich beim Kanton viel bewegt. Es gibt die Fachstelle Klima, es gibt auch eine Fachstelle umweltgerechtes Planen und Bauen beim Bau- und Verkehrsdepartement. Es gibt etliche Maßnahmen. Es gibt auch Vereine wie Basel 2037, die ins Leben gerufen worden sind. Und uns scheint so, diesen Auftrag vom Souverän hat es ganz offensichtlich gebraucht. Gewonnen hat aber nicht Basel 2030. Wir haben nur 57% bekommen. sondern letztlich der Gegenvorschlag mit 2037. Und wir haben den Eindruck, dass momentan die Umsetzung allzu pragmatisch erfolgt, dass wir näher dran sind, 2037 als Netto-Null-Ziel zu managen, wie wirklich eine gesellschaftliche Transformation voranzubringen.
Und kannst du dieses Wort managen noch ein bisschen ausformulieren? Was heißt managen?
Also in der Tat, es gibt ja eine Klimaschutzstrategie, einen Aktionsplan und da ist recht gut auch durchdekliniert alle Scope 1, 2 Bereiche, was da zu tun gäbe. Wir sind, glaube ich, bei Mobilität, was die Zahlen angeht, noch nicht ganz auf dem Pfad und so weiter. Aber diese Transformation, die vor uns steht, ist so eine gewaltige. Wir denken nicht, dass es mit dem Umsetzen eben von wegen mir 100 oder 200 oder 50 Maßnahmen genug Spirit in die Gesellschaft bringt und trägt, den wir brauchen.
Wird ein Thema sein der Diskussion. Michael Reimann, du bist Co-Leiterin des Vereins Basel 2037 und dieser Verein hat zum Ziel, eben die KMUs in der Stadt Basel dabei zu unterstützen, diese Klimastrategie auch umzusetzen, ernst zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen. Basel 2037 ist eines der vielen kantonalen Förderprogramme in diesem Bereich. Jetzt, was ist deine Einschätzung? Ist bei den KMUs zum Beispiel diese Botschaft, wir müssen in etwas mehr als 10 Jahren klimaneutral werden, auch tatsächlich angekommen?
Also erstmal 99% aller Unternehmen im Kanton sind KMU und ohne sie würden wir Netto Null definitiv nicht erreichen. Jetzt zu deiner Frage, die Botschaft 2037 ist, glaube ich, bei den meisten Unternehmen angekommen. Viele haben auch dazu abgestimmt. Wenn aber die Frage ist, was bedeutet das für mich jetzt als Unternehmerin, als Unternehmer, dann stehen sehr viele Fragezeichen im Raum. Und genau deshalb gibt es Basel 2037 jetzt. Genau.
Also die Idee ist angekommen, aber die konkrete Umsetzung, wie es umgesetzt werden könnte, da sind viele noch ein Stück weit unsicher oder hilflos.
Ja, vielleicht auch sogar, was die Bedeutung Netto Null für ein Unternehmen, für das Unternehmen selbst bedeutet. Da sind sicherlich Fragezeichen. Dass Basel 2037 als Netto Null Ziel hat, das ist klar. Aber was das für das Unternehmen bedeutet, da braucht es Vereine wie Basel 2037. Genau.
Aha, also das Was ist klar, das Wie. Wir haben 3 verschiedene Einschätzungen gehört, aus 3 auch ganz verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen. Wenn ich mir jetzt diese Liste der Maßnahmen anschaue, die ist ja tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, dann steht da oft beim Status in Umsetzung und da auch noch so ab und zu in Vorbereitung. Das heißt, es wirkt ja erstmal ein bisschen unverbindlich oder mal sehen, machen wir dann. Täuscht dieser Eindruck?
Der täuscht.
Ja.
Es gibt Bereiche, wo es ganz klar ist, wo wir auch regulativ eingreifen. Also beim Heizungsersatz, um das zu nehmen, seit 2017, also schon vor der Klimagerechtigkeitsinitiative, hat das Parlament entschieden, dass man, wenn man eine neue Heizung einbaut, die nicht mehr mit Erdöl oder Erdgas beheizt werden kann. Dieses Ziel ist klar, wird umgesetzt. Wir sprechen auch hohe Förderbeiträge für diese erneuerbaren Heizungen. Das Ausstieg aus dem Erdgas fürs Heizen von Häusern ist auch gesetzlich fixiert bis 2037. Das wird umgesetzt. Die Fernwärme, die wird gebaut. Das sieht man an den vielen Baustellen, unter anderem auch in dieser Stadt. Von dem her, da ist es ganz konkret. Also da wissen wir es. Und ich glaube, das ist wichtig bei der Umsetzung. Die Initiative schreibt ja auch im Rahmen seiner Kompetenzen. Und wir müssen in einem rechtsstaatlichen, demokratischen System auch schauen, wo haben wir die Möglichkeit, Regeln zu setzen und zu fördern und das Verhalten auch zu ändern und was wirklich gemacht wird. Und dort, wo wir das können, da sind wir sehr aktiv. Bei den KMUs, ein zweiter Punkt, wir können nicht Maßnahmen regulieren, die die Wettbewerbsfähigkeit der KMUs einschränkt, weil dann gehen sie einfach an einen anderen Ort und emittieren das CO2 dort. Das bringt dem Klima nichts und das bringt uns als Standort, als Wirtschaftsstandort auch nichts. Deshalb arbeiten wir dort mit freiwilligen Maßnahmen, aber auch mit unglaublich finanziellen Mitteln. Dank dem Basler Standortpaket haben wir bis zu 100 Millionen jedes Jahr, wo wir Gesellschaft und Umwelt fördern können. Ganz konkret, wenn heute ein Unternehmen eine Maßnahme ergreift, das CO2 reduziert, die Energieeffizienz erhöht, dann kann er dafür 30-50% der Investitionskosten aus dem Standortpaket holen. Das sind unglaubliche Mittel, die möglich sind wegen dem Basel Standortpaket. War ein wichtiger Entscheid des Basler Souveräns. Aber das sind wirklich Mittel, die zur Verfügung stehen, der Wirtschaft, den KMUs zu helfen auf ihrem Weg zu Netto Null.
Genau. Basel 2037 und auch Basel Circular sind ja Programme, die auch als Maßnahmen im Klimaschutzaktionsplan mit integriert sind und die auch beide aufgegleist sind. Also ich glaube, so in diesem Wirtschaftsbereich sind die Maßnahmen sehr gut aufgesetzt, auch das Standortförderpaket, wo es jetzt nochmal eine Verschärfung gegeben hat oder eine Erleichterung, muss man eigentlich sagen, für KMU, an diese Fördergelder zu kommen. Da können wir schon aus sehr vielen Töpfen Angebote an Unternehmen machen. Und dann ist es, glaube ich, auch noch so, dass die Elemente sich gegenseitig teilweise auch unterstützen. Also wir als Verein Basel 2037, wenn wir Unternehmen beraten, dann schauen wir auch immer das Gebäude und die Infrastruktur an. Und das ist vielleicht ein kleiner Nudge hin zu einer Erhöhung der Sanierungsrate, wenn man so will, jetzt im Gebäudebereich, in der Maßnahme des Gebäudes. Natürlich haben wir da auch Zielkonflikte, aber das ist so, genau.
Axel, du schaust ein bisschen skeptisch in die Runde. Ist ja auch deine Aufgabe hier auf dem Podium?
Ja, ich vielleicht zwei Anmerkungen. Also, dass wir jetzt in dieser glücklichen Lage sind, aus dem Standortpaket so viel Mittel vergeben zu können. Da müssen wir diese Geschichte des Standortpakets vielleicht aufrollen und unter einer globalen Klimagerechtigkeitsperspektive diskutieren, wo fließen, wie global Steuern hin oder ab. Ich würde das Thema aber nochmal, ja, fast nochmal näher an die Verfassung rantragen wollen. Wir haben ja, und das ist tatsächlich verbindlich, auch eben diesen Paragraphen, dass der Kanton nach seinen Möglichkeiten zu 1,5 Grad dem Ziel beiträgt. Und das im Sinne der Klimagerechtigkeit. Und ich glaube, das zusammen ist nochmal, das weiß nochmal, diese Dringlichkeit lenkt die nochmal auf einen anderen Pfad im Vergleich zu den Maßnahmen, die tatsächlich jetzt aufgegleist sind und in vielleicht auch einem positiven Sinne abgearbeitet werden.
Und in welche Richtung? Ganz konkret, was heißt jetzt dieser Aspekt der Klimagerechtigkeit, der ja auch in der Verfassung steht, für diese Diskussion?
Klimagerechtigkeit ist da ein, glaube ich, sehr, sehr umfassendes Konzept. Und wir können es ausdeutschen als sozialgerechte Umsetzung. Die Frage, glaube ich, wenn wir diese 1,5 Grad in den Blick nehmen, ist die der Dringlichkeit. Sind wir uns dieser Dringlichkeit von dem, was wir vor einer Aufgabe vor uns haben, bewusst oder sind wir uns nicht bewusst? Entweder wir wären uns bewusst, dann ist dieser Klimaschutz oder die Transformation der Gesellschaft eine, die in viel größeren Schritten vorangehen muss, nicht nur in Basel alleine. Oder wir sind uns dessen nicht bewusst, und das ist global momentan so, dann rennen wir in eine 3-Grad-Welt, die desaströs und vor allem total anders sein wird. Mhm. Und auf die bereiten wir uns nicht ausreichend vor.
Das führt mich gerade zur nächsten Frage und zu einem ganz wichtigen Punkt. Also die Erfahrung von Kopenhagen zum Beispiel zeigt ja, dass das Klimaziel Netto Null eben nur zu erreichen ist, wenn alle Akteure mitziehen. Und über einen Akteur haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen und das ist die Bevölkerung. Also wir alle und wir Bürgerinnen und Bürger, und zwar nicht nur diejenigen, die sich jetzt aktiv mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen, sondern eben auch diejenigen, die in ihrem Alltag vielleicht auch nicht die Zeit haben, sich mit diesen Klimafragen auseinanderzusetzen. Jetzt meine Frage wäre, wo stehen wir da, wo und wann und wie erreichen wir diese Menschen? Michael Reimann.
Also ich glaube, es braucht sehr viele verschiedene Kanäle. Wenn ich jetzt mit dem Hut von Basel 2037 spreche, dann richten wir uns an Unternehmerinnen und Unternehmer, die aber ja auch oft Teil der Basler Bevölkerung sind. Wir machen da Kommunikationskampagnen zusammen mit dem Gewerbeverband. Das heißt, wir haben da eigentlich dann eben einen sehr wertvolles Mitglied des Vereins und dadurch den direkten Kanal zu den Unternehmerinnen. Dann gibt es aber auch die Klimafachstelle, die sehr viel Informationsveranstaltungen macht, die, glaube ich, wirklich wertvoll sind. Und es braucht aber auch Organisationen wie GreenUp, wo ich Präsidentin bin, die über Workshops mit der Bevölkerung in Kontakt kommen und eben auch zu Klimathemen auf eine positive Art inspirierend wirken.
Und das Thema globale Dringlichkeit, die jetzt Axel Schubert aufgeworfen hat, die ist da mitgedacht? Also das Element, dass wir wirklich handeln müssen, das ist da mitgedacht?
Ich glaube schon, es ist eine sehr schwierige, ein verzwicktes Problem, mit dem wir es hier zu tun haben. Und die Frage ist schon, wie kann man Information vermitteln, damit daraus eine Verhaltensveränderung entsteht. Und es ist nicht, ein Aspekt ist sicherlich das Thema, auf die Klimagerechtigkeit hinzuweisen, aber das andere ist einfach auch mit Vorleben zu inspirieren und in kleinen Schritten einen Wandel voranzutreiben. Und je nachdem, wo eine Gesellschaft steht, ist das eine wertvoller als das andere. Und ich glaube, wenn man eben noch nicht an dem Punkt ist, wo die Dringlichkeit vielleicht einer sehr großen Menge von Menschen sehr bewusst ist, dann hilft die Inspiration sehr, da eben einen Wandel hinzubekommen.
Ja, ist ja immer die Frage, ist Klimaschutz eine individuelle Frage oder eine gesellschaftliche? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eine gesellschaftliche ist, dass wir uns gemeinsam Regeln geben müssen und oder gemeinsam diese Transformation finanzieren müssen. Und das ist den Weg, den wir gehen. Dem Wissen, also ich glaube, die Menschen wissen, dass zum Beispiel Fliegen nicht gut ist für den Klimaschutz. Ich glaube, das ist nicht eine Wissensfrage. Die Leute, die fliegen, die wissen das. Und trotzdem sind wir beim Fliegen wieder über den Werten, die wir vor Covid hatten. Also ich glaube, und das ist ein weiterer Punkt, wir sind dort erfolgreich, wo wir wissen, wie wir das Gleiche nachhaltig machen können. Also wie wir Häuser heizen, ohne fossile Brennstoffe, das wissen wir. Die Leute, ihnen zu sagen, du musst weniger warme Häuser haben oder aufs Heizen verzichten, ich glaube, das hätte keinen Erfolg. Aber zu sagen, hey, du musst erneuerbar heizen und wir geben dir auch noch die Kosten und das wäre dann die Gerechtigkeit, die finanzieren wir auch noch als Gesellschaft mit, die Mehrkosten. Das geht, das ist akzeptiert und wir schaffen da die Transformation in einem wesentlichen Teil jetzt bei unseren Emissionen hier auf Kantonsgebiet. Und eben in diesen Bereichen, wo beim Auto wissen wir eigentlich auch, wie wir Auto fahren können ohne Verbrennungsmotoren. Wissen wir auch, da sind wir weniger weit, ist so. Aber dort wissen wir eigentlich und dort müssten wir handeln. Wo es schwieriger ist, ist dann, wo die Bereiche des Verzichtes kommt. Ich kann in Südamerika, nach Südamerika keine Fähren machen ohne CO2-Emissionen. Relativ einfach. Das ist viel schwieriger, können wir nicht regulieren. Die Leute sind auch nicht bereit, vor allem solange sie sehen, dass ganz viele andere Menschen auf der Welt weiterhin Urlaub in Südamerika machen. Da sehe ich die Schwierigkeit auch in der ganzen Klimathematik. Wir können das Problem nur gemeinsam weltweit global lösen. Und da diese Transformation hier hinzubekommen, wenn an anderen Orten der Klimaschutz null Wert hat, was leider zurzeit zum Beispiel in den USA der Fall ist, ist einfach sehr schwierig. Und da weiß ich auch nicht, ob die Initiantinnen und Initianten andere Antworten haben. Das ist einfach die Schwierigkeit. Klimaschutz schaffen wir nur, wenn es als globales Problem erkannt ist und man auch global handelt. Wir allein, ich allein als Individuum schon gar nicht, aber auch wir allein als Schweiz oder als Baselstadt, wir können das Klima, die Klimahitzung nicht stoppen. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viele andere auf dieser Welt, die das auch wollen.
Ich würde dir grundsätzlich zustimmen. Gleichzeitig braucht es Leute, die voranmachen, Städte, die voranmachen, Einheiten, Menschen, Städte, Organisationen und so weiter. Wir haben jetzt gehört, was getan wird, um die Menschen zu informieren. Kaspar Sutter, du hast gesagt, Wissen ist vielleicht gar nicht unbedingt das, was jetzt noch im Weg steht. Vielleicht die Frage an dich zurück. Axel, du hast ja gesagt, es braucht auch dieses Bewusstsein um die Dringlichkeit für die Transformation. Ich habe vielleicht ein bisschen eine gemeine Frage. Denkst du denn, die Transformation geht auch ohne Bewusstsein für diese Dringlichkeit? Also müssen ist es wie eine Voraussetzung für eine größere Transformation, dass alle wissen, wie dringlich das ist? Oder geht es vielleicht auch ohne?
Es geht garantiert nicht ohne. Zugleich müssen es nicht alle wissen. Es braucht in diesem Wissen nicht die Mehrheit. Das zeigen Forschungen zu sozialem Wandel und sozialer Innovation, dass es nicht auch nicht 50% braucht, sondern dass bei einem Viertel etwa von gesellschaftlichen Praxenänderungen oder auch Wertewandel und Einstellungsänderungen die Gesellschaft nachzieht.
Das heißt, ein Viertel der Menschen, wenn die nicht nur wissen, ja, Fliegen ist nicht so gut, sondern es auch tatsächlich lassen und Lokalferien machen. Das meinst du mit so Praxen und so weiter?
Also ich glaube, ich kann jetzt dem nicht eins zu eins beipflichten, weil ich glaube, diesen Test hat man noch nirgendwo so gemacht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir mehr von dieser Dringlichkeit spüren müssen, dass wir die Bereitschaft haben, Dinge anders zu tun. Ich glaube, es wäre auch einer Regierung viel zu viel Verantwortung übertragen, wenn sie eine Gesellschaft mitziehen soll, die nicht informiert ist. Ja? Deswegen war eine, als wir 2023, als es um die Klimaschutzstrategie ging, von Basel 2030 einen Forderungskatalog, Maßnahmenkatalog eingereicht haben, war die erste Maßnahme zur Partizipation tatsächlich ein Aktivieren der Bevölkerung, ein kooperatives Aktivieren, um Dinge in den Diskurs zu bringen. Und zwar nicht als per se Gegenspieler von Verwaltung und Politik, sondern um einen gesellschaftlichen Wandel hinzubekommen. Weil was wir vielleicht ergänzend, was wir momentan sehen, es gibt im Rahmen der Begleitgruppe werden Stakeholdergruppen aktiviert und einbezogen. Es gibt seitens des Bau- und Verkehrsdepartements einen Klimaanpassungsansatz, wo Initiativen bottom-up eigentlich aktiviert werden. Es gibt Future Urban Society Initiativen, die von Basel gestützt werden, Swisslos Fonds und so weiter. Aber das sind notwendige, aber noch nicht hinreichende Maßnahmen.
Aber in dieser Dringlichkeitsdiskussion, Kaspar Sutter, du hast es gesagt, gibt es ja eben immer auch dieses Element des Verzichts. Also dass eben die Menschen das Gefühl haben, wenn ich jetzt mich einlasse auf diese Diskussion und wenn ich jetzt auch diese Diskussion weiterführe und für mich Konsequenzen ziehe und auch politisch in diese Richtung gehe, dann geht es immer um Verzicht am Ende. Wie wären denn die Vorzeichen, wenn wir eine Diskussion führen würden, die eben nicht diesen Verzicht ins Zentrum stellt, sondern den Gewinn? Den Gewinn, den wir haben würden durch langsamere Fortbewegung. Einen Gewinn haben durch mehr öffentlichen Raum, der begrünt ist, wo wir uns länger und besser aufhalten können. Einen Gewinn kriegen dadurch, dass wir vielleicht Tauschbörsen einrichten, um nicht mehr so viel zu konsumieren. Also wie schaffen wir es in dieser öffentlichen Diskussion von der Verzichtsdiskussion auf eine Gewinndiskussion zu kommen? Gibt es da eine Idee?
Also ich glaube, das geht nur übers Erleben. Also durch das Erleben verändert man das Verhalten und verändert auch die Bewertung von Dingen. Also wenn ich ja.
Und wo soll dieses Erleben stattfinden?
Ist wieder, also eine Option ist sicherlich eben in kleineren Gruppierungen, die Dinge ausprobieren, sei das in einem Quartier, sei das in einer Gruppe von Unternehmen. Und dann kann das quasi skalieren, indem es eben erfolgreich ist, indem die Menschen eben langsam merken, hey, das ist eigentlich kein Verzicht, sondern ein Gewinn, wie du es ansprichst. Oder ein Besuch in Paris und man sieht plötzlich, dass innerhalb von zwei Dekaden einfach diese Stadt grün geworden ist und dass es sehr angenehm ist, da jetzt zu sein. Also es kann auch, mit einem...
Und jetzt eine Frage an alle drei. Gibt es in eurem Leben solche Erlebnisinseln, wo ihr sagen könnt, wow, da erlebe ich tatsächlich das Neue? Mal abgesehen von all denen, die in einem Superblock wohnen, in einem Superblock-Versuchsgebiet?
Ja, ich glaube, also die gibt's regelmäßig. Also wenn ich mit dem Zug nach Wien fahre und das Reiseerlebnis...
Nein, in Basel.
In Basel selber. Ja, jeden Tag auf dem Fahrrad ist schon ein solcher Moment. Das ist jetzt relativ, ich finde, das ist mit Das ist für mich, hat sehr viel mit Gewinn zu tun und es ist erst noch ökologisch. Ich bewege mich, ich bin an der Luft, ich bin schneller, als wenn ich mich anders fortbewege. Also das ist hat ja nichts mit Verzicht zu tun, sondern auch ohne Ökologie und Klimaschutz würde ich das Fahrrad nehmen, weil es einfach am schnellsten ist und am schönsten. Also um jetzt ein Beispiel zu nehmen, das hat nichts, überhaupt gar nichts mit Verzicht zu tun, sondern ist einfach das einfachste und praktischste Verkehrsmittel in dieser Stadt.
Dazu muss aber die Stadt ja auch gemacht werden. Also, dass es schön ist und angenehm und klar, schnell, das klar, braucht ja auch wieder städtebauliche Maßnahmen.
Städtebaulich müssen schauen, dass die Infrastrukturen besser werden, dass die Abstellmöglichkeiten besser werden. Also da gibt es schon noch Potenzial, dass wir als Velostadt das volle Potenzial ausschöpfen. Aber eben schon heute ist es für mich, beim Verzicht, es hat null mit Verzicht zu tun, dass ich das Fahrrad nehme.
Christoph, auf deine Frage noch eine Antwort von mir. Wo sind solche Orte? Ich glaube, die sind ganz unterschiedlich, ganz persönlich vielleicht auch. Einer von mir ist in den Zwischennutzungen in der Hafen- und Stadtentwicklung zu sitzen und nach Frankreich solche Sehnsuchtsblicke. Man denkt manchmal fast, man sieht bis zum Atlantik rüber. Das sind so Momente und die können durchaus klein sein. Es sind aber auch welche wie an einem Matthäusmarkt in einem Quartier zu sehen, wow, da organisiert sich ein Quartier, der ist auch von unten gekommen, da lebt ein Quartier und treffen sich gesellschaftlich ganz viele Leute, mit denen man Veränderungen gestalten kann. Das sind, finde ich, immer wieder jeden Samstag neu eigentlich ganz tolle Momente.
Kommen wir auf ein paar Aspekte dieser Klimadiskussion zu sprechen. Und ich glaube, wir steigen mal ein bei diesem Thema, wo wir eigentlich schon sind, bei der Mobilität, Lila.
Ja, ich würde auch sagen, der öffentliche Raum, ja, der muss umgestaltet werden. Wir haben es gehört, Superblocks, Superdias, mehr Grün, mehr Schwammstadt. Das hat aber auch einen Preis, und zwar Parkplätze. Die gibt es dann weniger. Und manchmal habe ich so das Gefühl, diese Umgestaltung des öffentlichen Raums, die geht irgendwie gut, bis man zu den Parkplätzen kommt. Kasper Sutter, was hast du da für Erfahrungen? Und bleibt es nur bei diesen Parkplätzen?
Wir sind ein kleiner Stadtkanton und die Fläche ist das knappe Gut und da finden die Nutzungskonflikte statt. Ich glaube, das ist in vielen Fragen so und dann stellt sich die Frage auf dem Quadratmeter, öffentlichen Grund, steht da ein Baum, ist da ein Fahrradweg, ist da ein Parkplatz, ist da der öffentliche Verkehr drauf, ist da ein Restaurant, das rausstuhlt oder ist da ein Auto, das fährt. Ich glaube, das ist dieser Nutzungskonflikt, den wir haben und den wir demokratisch in unserer Stadt führen müssen und da gibt es unterschiedliche Positionierungen und wir haben das klare Ziel, dass wir begrünen können, dass da mehr Bäume sind, zulassen der versiegelten Fläche, sind auch die Ziele relativ klar. Aber ja, es ist ein stetiger Weg, wo man diese Auseinandersetzung gehen muss. Und es wird auch in Zukunft noch Parkplätze geben, aber wir wollen die natürlich lieber auf privatem Grund und nicht auf der Alment und am besten noch unterirdisch, damit oben die knappe Fläche anders genutzt werden kann. Ich glaube, das ist die große Frage. Es gibt weite Bereiche. Ein sehr flächeneffizientes Instrument ist das Carsharing. Wie können wir Carsharing stärker in dieser Stadt ausbreiten? Mobility sagt in ihrer Studie, dass Carsharing-Leute nur ein Zehntel, also man kann braucht nur noch 10% der gleichen Flotte, als wenn jeder der ihrer Mitglieder ein eigenes Auto hätte. Also da hat man klare Wege, dass die Mobilität immer noch sichergestellt wird, auch mit Autos, aber ja, dann man nicht das eigene Auto braucht, sondern ein geschertes Auto da auf Almen steht und dann noch an einer Zapfsäule der IWB elektrisch geladen wird.
Ich kann hier vielleicht noch kurz ergänzen, ein schönes Beispiel von Basel 2037. Wir haben ja finanzielle Fördermittel für Partnerschaften von nachhaltigen Innovationen und wir haben jetzt zwei Projekte gefördert und eines davon zahlt eben auf die Mobilität ein. Das sind ein Bauunternehmer, ein Fahrradkurier, der Wasa und die Ost, Schulfachhochschule Ost, die zusammen eine Baustellencontainer entwickelt haben, wo sie alle Materialien drin haben. Sie stellen den auf die Baustelle und alle Bauarbeiter können oder Bauarbeiterinnen können dann, indem sie mit dem Fahrrad oder ÖV auf die Baustelle kommen. Und das ist jetzt ein Testlauf, wo man dann eben guckt, das würde einen verkehrsberuhigenden Effekt haben.
Mein Eindruck, jetzt nicht nur bei der Mobilität, aber auch bei der Mobilität, ist, dass alles immer so ein bisschen im Unbestimmten bleibt und alles so ein bisschen auf der Versuchsebene bleibt und dass eigentlich die wirklich großen einschneidenden Schritte, wie zum Beispiel zu sagen, Basel ist jetzt eine Velostadt und Basel baut jetzt massiv und konkret dieses Velonetz aus, dass das einfach wie ein Stück weit nicht so wirklich vorangeht. Oder sind wir wirklich auf Plan? Ich weiß nicht, ich frage jetzt nicht hier ins Publikum, aber wer von uns hat jetzt in letzter Zeit überraschenderweise auf der eigenen Straße einen neuen Veloweg entdeckt, der von der Stadt ohne großes Aufhebens hingemalt wurde?
Also die Kilometer an Velowegen, die nehmen stetig zu, das geschieht, also dass diese Transformation, kann man sagen, ist zu langsam, aber jedes Mal, wenn eine Straße umgestaltet wird, wird überlegt, wie schaffen wir da Platz auch für Fahrräder. Das ist ein Reformschritt und das ist schon klar, aber da sind also Neubadstraße ein Beispiel, da waren früher Parkplätze, jetzt ist dort ein Veloweg links und rechts. Also es gibt Veränderungen, da kann man sagen, es muss schneller gehen, aber die Richtung, die ist klar.
Aber gibt es nicht einen Unterschied zwischen zu sagen, es wird überlegt oder es ist Pflicht in diesem Kanton, bei jeder Neugestaltung einer Straße einen Veloweg einzubauen? Da gibt es einen Unterschied, oder?
Ja, es gibt auch nationale Vorgaben, wie breit Straßen sein müssen, wie breit Gehstege sein müssen. Dann ist die Frage, ob wir ein separates Trasse haben für den öffentlichen Verkehr. Wir können auch, das ist jetzt beim Riesenring so, und dann stellt sich die Frage, okay, verlangsamen wir dann nicht zu stark den öffentlichen Verkehr zugunsten des Fahrradwegs, kann man auch tun, aber es ist einfach nicht ganz so einfach in einer engen Stadt, die schon die Straßenperimeter vorgegeben hat. Paris hat es da viel einfacher. Ich meine, mit diesen breiten Boulevards, mit 3-4 Straßen pro Richtung, da eine Straßenlinie aufzuheben und Fahrradwege hinzumachen, ist also deutlich einfacher. Paris hat viel mehr Platz auf diesen Straßen. Und wir stoßen halt immer an den Platz in der Altstadt, wo die Straßenbreite gegeben ist. Die kann ich ja nicht breiter machen, sondern auch da stellt sich die Frage, separate Trasse für den öffentlichen Verkehr, Gehweg für die Fußgänger, wie breit muss der sein, wie viel Platz habe ich. Also dieser, wie ich vorhin gesagt habe, dieser Nutzungskonflikt, der stellt sich bei jeder einzelnen Straße und deshalb kommen wir höchstwahrscheinlich nicht weiter mit grundsätzlichen Postulaten, dass überall immer so breit, egal was links und rechts da drin steht.
Dann wäre doch die Frage, mit was kommen wir weiter, weil, wie du es ansprichst, es ist ganz viel reglementiert und reguliert, auch zum Teil mit guten Gründen und es ist in der Umsetzung ganz vieles wirklich tricky, aber was bräuchte es, wenn wir schauen, Barcelona, Gent, Paris, diese Aufbruchstimmung etwas anders zu gestalten, eben nicht grüner in einem technischen Sinne, sondern wirklich einen anderen öffentlichen Raum zu gestalten, wo Regierungsvertretende mit Mut hinstehen und einen Spirit verströmen. Ich glaube, sowas fehlt uns hier noch ein bisschen. Ne? Ich habe zu den Superblocks die zuständigen Departementsvorstehenden noch nie wirklich entsprechend erlebt, dass da was Tolles, Mögliches, anderes kommt, was wirklich beispielgebend sein kann. Und da wünschte ich mir viel, viel mehr.
Lassen wir das mal so stehen und machen wir einen Schritt weiter.
Genau. Es gibt ja die Klimaplattform der Wirtschaft. Und da können sich Unternehmen über Klimaziele informieren, austauschen. Ist es denn mehr als Symbolpolitik, wenn man jetzt da noch ein Forum hinstellt und die können sich da austauschen und so? Das klingt ja irgendwie gut, aber auch ein bisschen unverbindlich. Nützt es trotzdem was?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch die Frage, die ich mir sowohl als Teilnehmende als auch als Organisatorin von verschiedenen Events immer wieder stelle. Und ich bin sehr offen, auch wenn Sie Ideen haben, wie man den Impact von solchen Foren und Veranstaltungen wirklich erhöhen kann. Also wir sind schon lange zum Beispiel im Climate Hub Davos weg von reinen Panels. Und das ist auch, also ich habe einmal bei der Klimaplattform der Wirtschaft durfte ich da sein. Und ich glaube, das Wertvolle ist tatsächlich, dass man Orientierung bekommt und dass man inspiriert wird für Innovation. Und das ist übrigens auch ein Auftrag aus dem Klimaschutzaktionsplan. Wenn es darum geht, was bedeutet es danach für mich konkret? Das ist, glaube ich, zu viel verlangt von so einem Forum. Aber Inspiration und Orientierung gibt es definitiv.
Und gibt es da eine Anschlusslösung für KMUs?
Ich würde jetzt ganz frech sagen, heißt Basel 2037.
Ein bisschen Selbstpromotion muss ja schon sein. Jetzt.
Ich hätte da Lust, auch noch was dazu zu sagen, wenn möglich, zu so Klimaplattformen oder dergleichen, wo die Wirtschaft ernst genommen wird, um Transformation mitzugestalten. Müssten doch vielleicht so Fragen gestellt werden, was für Regulierungen wünscht sich ein Euro-Airport, dass er Klimaziele hinbekommt? Was für eine Regulierung wünscht sich eine BKB, dass sie schnell aus fossilen Investments aussteigen kann, entsprechend mit der Pensionskasse? Das, finde ich, wären so Fragen. Michael Reimann, du hast ja vorher gesagt, die Dringlichkeit ist in vielen gesellschaftlichen Kreisen noch nicht angekommen. Und solche Foren, finde ich, müssten genutzt werden, um über uns ein Stück weit rauszuwachsen. Wohl wissen, wir haben nicht überall Lösungen. Ja, aber wir müssen anfangen, die Fragen dort zu thematisieren, wo es weh tut.
Und das heißt,
Darf ich da was dazu
sagen? Ja, ich komme gleich zu dir. Also weh tut, oder? Also weh tut, da ist jetzt gerade gefallen, das wäre ja dann gewissermaßen wieder eine politische Frage. Wie weit können wir gehen, wo es dann eben auch wehtut?
Ja, das darf ich. Die Frage ist ja, wer hat die Kompetenz zur Regulierung in welchem Bereich? Und es bringt nichts, wenn ich ein Unternehmen in Basel-Stadt frage, wo soll ich die Produkteanforderungen regulieren, wenn das nicht in der Kompetenz ist vom Kanton Basel-Stadt. Also nehme ich ja die Firma nicht ernst, sondern es muss die Behörde und das politische Gremium, das zuständig ist, zu regulieren, musste diese Frage stellen. Also sonst nehme ich ja die Firma nicht ernst, sondern ich kann regulieren oder wir als Kanton, wir können regulieren hier in Basel-Stadt. Das ist unser demokratischer Raum, wo wir regulieren können. Und schon alleine ein Verbrennungsmotorverbot kann Basel-Stadt nicht regulieren. Das könnte die Schweiz. Da müsste man die Diskussion dort fördern, würde auch nicht helfen für die Verbrenner, die über die Grenze kommen. Das ist dann noch ein anderes Thema, aber zumindest bei der Zulassung könnte man das, wenn der politische Wille da ist. Und ich glaube, das ist auch die wichtige Frage und deshalb schreibt auch die Verfassung der Artikel im Rahmen seiner Kompetenzen. Also die Kompetenzfrage ist entscheidend. Und zum Beispiel beim Euro-Airport, das ist nicht in der Kompetenz des Kantons Basel-Stadt, schon nicht mal Lenkungsabgaben einzuführen bei diesem Flughafen. Von dem her ist das, also muss man die Frage dort stellen, wo die demokratische und politische Verantwortlichkeiten liegen.
Und du hast da gerade im Konjunktiv gesprochen, man müsste dort, aber der Absatz 5 von diesem Klimagerechtigkeitsparagrafen der Verfassung, der heißt, der Kanton setzt sich beim Bund für die notwendigen Rahmenbedingungen ein. Und auch Zürich, auch Genf, auch die machen sich auf den Weg. Und wenn diese großen Städte entsprechend Druck machen. Wir sind ein Absatzmarkt Schweiz für andere Länder und wir müssen Dinge anders regulieren. Also auf die Wirtschaft alleine, dass die schnell einen Verbrennerstopp hinbekommt, glaube ich nicht.
Darf ich da zurückfragen, Michael Reimann, wenn du jetzt in die Wirtschaft hineinhörst und in diese KMUs hineinhörst. Der Wunsch nach einer klaren Regulierung, auch, ich sage es jetzt ganz zugespitzt, auch von Verboten, wo dann alle die gleichen Parameter haben und auch die gleichen Maßstäbe, an die gleichen Maßstäbe gesetzt werden, wird das eher begrüßt oder ist das so ein No-Go?
Also ganz ehrlich haben wir sehr wenig Diskussionen in diese Richtung. Es geht wirklich eine Stufe praktischer um Umsetzung und darum, wie kann ich in dem Sinn als Unternehmerin heute den nächsten Schritt in der Nachhaltigkeit gehen und wie die ganzen Diskussionen, die eher vielleicht auch auf moralischer, regulatorischer oder gesellschaftlicher Ebene sind, das ist nicht die Aufgabe von Basel 2037, sind nicht die Diskussionen, die wir meistens führen.
Genau. Aber das heißt aber, du hörst jetzt in deiner Praxis auch nicht KMUs, die sagen, ja, wir würden ja gerne, aber die Regulatorien und
nein,
das können wir immer nicht,
nein,
und das steht im Weg. Und
nein. Ja. Also es gibt natürlich, Entschuldigung, so Dinge wie Ortsbildschutz versus Klimaschutz, solche Dinge, die gibt es natürlich. Es gibt auch das Thema, dass wir ganz viele Mieter haben, die dann eben Sanierungsmaßnahmen nicht umsetzen können, weil sie nicht die Eigentümer des Gebäudes sind. Solche Dinge gibt es natürlich, aber ich glaube nicht, dass ihr darauf angesprochen habt, oder?
Was auch wirkt, sind die Firmen, die großen Firmen, die Klimaziele sich gesetzt haben und das auch auf den Scope 3 runterbrechen, nämlich das auch von ihren Lieferantinnen und Lieferanten einfordern. Und das hat dann einen sehr direkten Impact auf auch Zulieferbetriebe und KMUs, wenn sie wissen, okay, dieser wichtige Kunde von mir, der erwartet von meiner Firma, dass ich meinen CO2-Fußabdruck senke, und von dem her ist es in diesem Bereich auch von Vorteil, wenn ich als KMU mich klimaneutraler aufstelle. Also das ist eigentlich, finde ich, ein sehr starkes Mittel, das funktioniert, und ich hoffe, dass das so bleibt und diese Klimaziele ambitioniert bleiben der großen Firmen, weil das sich das direkt auch überträgt auf die KMUs.
Genau, und die Diskussion, die führen wir selbstverständlich.
Und höre ich da auch heraus, dass sowohl vom Kanton wie jetzt auch von Basel 2037 auch Druck ausgeübt wird auf diese Unternehmen, dass gesagt wird, ihr müsst jetzt da dranbleiben? Und gibt es auch regulatorische Möglichkeiten, das überhaupt zu tun? Abgesehen von der Verfassungsbestimmung.
Regulatorische Möglichkeiten, nein, haben wir bis heute nicht ergriffen, weil ich habe es zu Beginn ja schon bereits gesagt, es bringt uns nichts, wenn wir hier regulieren und dann die wirtschaftliche Aktivität und die Emissionen einfach woanders stattfinden. Dann verlieren wir doppelt, also das Klima gewinnt nichts und wir als Standort verlieren. Deshalb, das ist kein Vorgehen, das haben wir auch in der Klimastrategie klar definiert. Wir machen Regulierungen so, dass effektiv das CO2 reduziert werden kann und sie nicht einfach an einen anderen Ort verlagert, weil das bringt dem Klima auch nichts. Wo wir aber sehr konkret sind, das habe ich schon mal gesagt, das Standortpaket, wo wir bis zu 100 Millionen Franken jedes Jahr zur Verfügung haben, um Handlungen, Investitionen in die CO2-Reduktion, in die Energieeffizienz sehr bedeutend mitfinanzieren können.
Und dürfte ich Interesse halber nachfragen, diese Firmen, die quasi freiwillig einen Schritt vorausgehen, ist das rein unternehmerisch motiviert oder ist es motiviert, weil sie wissen, CO2 wird mal so einen Preis haben, sie stellen lieber früher um? Also, weil irgendwo kommt es ja her und an diesen Motivationen, ich bin irgendwie immer noch überzeugt, an denen können wir mitarbeiten. Nicht vielleicht, eben, man muss im Einzelfall dann schauen, wo reguliert werden kann. Verbrenner könnten über mehr Motorfahrzeugsteuer durchaus hier mitreguliert werden. Das ist jetzt vielleicht ein simples Beispiel, bei Unternehmen ist es komplexer. Aber was sind deren Anreize? Ist es die Wirtschaftlichkeit?
Meistens sind es die AnlegerInnen, die gesagt haben, wir erwarten von euch, dass ihr euch klare Klimaziele setzt. Das ist das Wirkungsvollste. Und dann gibt's natürlich, sage ich jetzt mal, die Perspektive. Also es reicht zurzeit, einen Blick in den Nahost zu werfen, wie viele Risiken auch in diesen fossilen Brennstoffen sind. Das heißt auch, wenn ich als Unternehmen meine Abhängigkeit von solchen Konflikten reduzieren will, und das zeigt jetzt dieser Krieg relativ direkt, dass die Branchen und die Volkswirtschaften, die weiter weg sind, sich schon stärker dekarbonisiert haben, dass die weniger wirtschaftlich betroffen sind als die anderen Wirtschaftsräume oder auch Branchen.
Michael, wir sind uns ja einig, dass das Erdöl zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt werden müsste und sofort eigentlich unter Schutz gestellt werden müsste. Aber jetzt Michaela Reimer.
Ja, ich würde gerne noch ergänzend dazu einfach die Perspektive von Unternehmerinnen, die jetzt nicht in dem Sinn eine Aktiengesellschaft haben, sondern die ihr eigenes Geschäft haben. Und das sind ja die meisten, die wir beraten. von der Seite her sprechen und es gibt einfach unglaublich viel Potenzial, was noch nicht genutzt wurde. Das heißt, wenn alleine jedes Unternehmen, was wir besuchen, danach eine Betriebsoptimierung machen würde, dann sparen wir im Schnitt zwischen 10% und 15% der Energiekosten ein und der Energie. Das heißt, das sind einfach low-hanging fruits, die keinen Verzicht bedeuten, die keine Schmerzen verursachen und im Endeffekt dann im Geldbeutel auch quasi sich bemerkbar machen.
Weil CO2 noch zu billig ist heute.
Genau.
Sonst würde ja der Markt schon längst drauf gekommen sein.
Ja eben, es gibt aber auch Maßnahmen, die unter Marktbedingungen heute schon sich rechnen. Also eben, wenn ich effizienter werde, weniger Energie brauche, weniger fossile Grundstoffe, jetzt der Business Case verschiebt sich gerade stark zurzeit, dass also rein auch unter den gegebenen Bedingungen es sich lohnt, gewisse Klimainvestitionen zu machen. Nicht, dass man damit netto null erreicht, aber doch Maßnahmen zu ergreifen, die das CO2 wesentlich reduziert, auch unter den heutigen wirtschaftlichen Anreizsystemen.
Und ganz viel ist da mit Unkenntnis auch verbunden. Also, genau.
Das ist eine wichtige Diskussion. Kaspar Suter, du hast gerade was angesprochen, was hier ja auch spielt. Also einerseits haben wir, Michaela, du hast es gesagt, KMUs eben keine AktionärInnen haben, die irgendwie denen auf die Finger klopfen. Gleichzeitig gibt es ja aber eben auch größere Player, die durchaus einen Auftrag haben und AktionärInnen haben. Und einer von diesen Playern, das ist die Basel-Städtische Pensionskasse. Wir haben ja auch in der ersten Live-Aufnahme intensiv darüber diskutiert. Und auch das Investitionsverhalten von der Kantonalbank spielt hier eine Rolle. Auch hier fordert die Verfassung eine Netto-Null-Strategie. Genau für diese Investments, die ja dann eben wieder den Link machen zum Globalen. Wenn du mit diesen Verantwortlichen von Institutionen sprichst, was hörst du denn da in Bezug auf Basel 2037 und auf Netto-Null?
Ja, also zu BKB, die verfolgt ambitionierte Ziele, also im eigenen Betrieb Netto Null 2030, Scope 1, das ist mal ihr Teil, sage ich mal, und ihren Beitrag auch an unsere kantonalen Netto Null Ziele. Das erreichen sie oder haben sie das Ziel bis 2030 zu erreichen, also auf dem Niveau von eurer Forderung der Initiative, wie auch wir ja von der Verwaltung bei Wärme und Mobilität etc. auch auf bis 2030 dieses Ziel haben. Dann geht es in dem Bereich bei den Hypothekarkundinnen und Kunden, da unterstützen sie sehr intensiv diese, dass sie den Weg gehen zu klimafreundlichem Heizen oder Energieeffizienz in den Liegenschaften, auch mit entsprechenden Produkten. Ich glaube, da ist es ziemlich unmittelbar und direkt. Bei der Anlagepolitik, da ist es ein bisschen weit weg, aber auch da, ich meine, da gehen diese Firmen ja auf die ESG, auf diese Maßnahmen, wo sie ganz klar sagen, das ist eigentlich das Ziel auch in der Anlagepolitik, die wir für unsere Kundinnen und Kunden anbieten, weil dort natürlich ein weiterer Hebel ist. Also von dem her, die BKB hat auch eine Nachhaltigkeitshypothek in den Markt gesetzt. Also die ist schon.
Da sind wir auf Kurs,
schon weit,
wenn wir sagen.
Schon, also sicher weiter als andere Banken, sage ich jetzt mal. Also das schon mit ambitionierten Zielen und einem ambitionierten
Fall. Und die Pensionskasse? Die Pensionskasse ist ja ein Thema, die Anlagepolitik der Pensionskasse. Lila, du hast es gesagt, haben wir diskutiert. Und da sind so die Einschätzungen ziemlich gemischt.
Ja, die Pensionskasse, die wird geführt aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinnenvertreter, die auch die Anlagestrategie definieren. Also das ist nicht direkt Kompetenz, von dem her diese Frage müsste man der PK direkt stellen. Aber auch sie hat ein Nachhaltigkeitskonzept aufgelegt, dem sie folgt. Auch dort am einfachsten natürlich beim eigenen Immobilienpark. Dort also ist die Direktinvestitionen in Immobilien, das ist ja doch ein beachtlicher Teil mittlerweile bei den PKs. Und ich denke schon, also ich würde da den Fächer auch weiter aufmachen auf alle Pensionskassengelder, weil auch die Menschen, die in privaten Unternehmen arbeiten, ihre Altersgelder sind in diesen PKs angelegt. Da die Forderung auch, dass diese PKs erneuerbar investieren. Da gibt es ja auf nationaler Ebene auch Vorstöße, die ja auf diesem Weg gehen möchten. Also ich glaube, das ist auch ein Branchenthema, das sich ganz direkt stellt.
Dürfte ich da nachfragen, um es zu konkretisieren? Es ist ja auch einer der Aufträge in dem Klimagerechtigkeitsparagrafen, dass der Kanton sich im Rahmen seiner Beteiligung an Anstalten und Unternehmen für entsprechende Klimaziele einsetzt. Wie geht ihr da vor? Schreibt ihr da, operativ könnt ihr nicht tätig werden, aber was Anlagestrategien, was Transformationsstrategien von BKB und PKBS angehen, was schreibt ihr denen ins Pflichtenheft auf einer strategischen Ebene? Ist sichergestellt, dass die BKB in den Fonds, die sie hat, fossile ausschließt? Wie ist es sichergestellt? Oder wie ist ein Transformationspfad dorthin sichergestellt? Ich glaube, da müssten wir ja voranmachen und es strategisch durchgehen. Auch da hat Basel 2030 zu Scope 3 ganz viele Maßnahmen vorgeschlagen. Und das würden wir gerne sehen, dass die gelebt werden. Vielleicht geschieht es im Hintergrund, wir wissen es nicht.
Sprechen wir noch einen weiteren Elefanten im Raum an, über den aber selten gesprochen wird, und der Elefant, der steht nicht weit von hier, wo wir uns befinden, nämlich die baselstädtische Kehrichtverbrennungsanlage, die ja alleine...
Verwertungsanlage.
Entschuldigung. Die baselstädtische Kehrichtverwertungsanlage, die ja alleine pro Jahr 200.000 Tonnen CO2 in die Luft pustet. Und da gibt es ja auch wieder eine ganze Reihe von technischen, finanziellen, aber auch staatspolitischen Hürden auf den Punkt gebracht. Es kostet sehr viel, das CO2 aus der KVA abzuscheiden. Die Technik ist noch nicht ausgereift und der Bund müsste mit möglichen Betreibern von Endlagern eine Lösung gefunden werden. Axel, du verfolgst ja auch diese Diskussion intensiv. Siehst du da im Moment so etwas wie eine Policy des Kantons, die uns aus dieser Problematik herausführen würde?
Ja, die Strategie ist ja, dass 2036 Carbon Capture Storage an der Kehrichtverwertung eingeführt wird und dann mehr oder minder alles okay ist. Das sehe ich als relativ riskant an, abgesehen von all den Fragen hinter Carbon Capture Storage, die noch nicht abschließend beantwortet sind, wie sicher, wie in was für Volumina, bis wann erreichbar, was für Infrastrukturen braucht es da. Dass wir CCS brauchen, Carbon Capture Storage, ist klar, nicht als Ausrede des Nichthandelns heute, sondern als Kompensationslösung künftig. Aber der Transformationspfad mit dem Müllvolumen mehr oder minder bis 2036 fast gleich zu bleiben, um dann schnell eine Transformation hinzubekommen, der scheint mir noch wenig plausibel.
Zumal ja wir es hier zu tun haben mit Kreisläufen und sich Basel-Stadt ja auch der Kreislaufwirtschaft verpflichtet hat. Und da müsste natürlich gefragt werden, was ist denn überhaupt das, was hier verwertet wird? Ist das verwertbar, Entschuldigung, dass ich das Wort nochmal benutze, verbrennbar? Oder muss das verbrannt werden? Oder gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, diese Stoffe zu verwenden?
Ja, zum Abfall. Das ist der große Challenge auf unserem Weg zu Netto Null. Ich glaube, das muss man so...
War auch in Kopenhagen.
Muss man so benennen. Erstens möchten wir Abfälle reduzieren. Das ist mal der erste Punkt, um 30%. Das ist das Ziel, indem man eben stärker in Kreisläufen denkt, besser recycliert und damit Bioabfälle anders macht als verbrennt, um da dieses CO2 zu reduzieren. Das ist der erste Punkt. Vielleicht relativierend, wir verbrennen die also erstens müssten wir die Abfälle verbrennen, das ist Bundesgesetzvorgabe. Wir dürfen es nicht deponieren oder sonst irgendwas, wir müssen es verbrennen. Das ist mal die Vorgabe. Also wenn es Abfall gibt, dann muss dass nicht andere Kreisläufe zugefügt werden, der Restabfall, der muss verbrannt werden. Und dann verbrennen wir hier auch ganz viele Abfälle, die nicht in Basel-Stadt entstehen, sondern die aus dem ganzen Basel-Land kommen, Solothurn, also nördlich vom Jura, Fricktal, Landkreis Lörrach. Und ich glaube, das macht auch Sinn, also dass man da nicht weitere Distanzen fährt, sondern dass man das sammelt. Und was man auch noch sagen kann, ist bei uns, dass deshalb Verwertungsanlage, dass wir wirklich diese Verbrennung, die dann noch nötig ist, auch nutzen für Abwärme nutzen, zum Häuserheizen, das ist gut, und auch nutzen zum Strom produzieren. Also ich glaube, das ist gut, aber klar, die Reduktion der Menge, das ist das primäre Ziel, das effektivste. Das werden wir aber nicht auf null bekommen. Dann gibt es einen Teil, dass wir verbrennen, das biogen ist und nicht aus Fossilen herkommt. Das ist eigentlich neutral, sage ich mal, weil ich hole das CO2 aus der Luft und verbrenne es wieder. Aber da hat es auch noch ganz viele Stoffe, die da verbrennen. Und deshalb sieht die Strategie vor, dass wir mit Carbon Capture diese Restemissionen, die 2037 bleiben, dass wir die rausholen aus der Luft und dann lagern irgendwo. Das ist aber, dieser Weg ist schwierig. Dieser Weg ist schwierig. Also erstens braucht er noch sehr viel Energie. Und solange wir auf diesem Kontinent noch viel Energie auch fossil produzieren, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, auch aus einer ökologischen Perspektive. Also die Frage, wie energieeffizient ist dieses Storage, wie bewerkstelligen wir das und vor allem, wie finanzieren wir es? Das ist die, und da braucht es auch eine kollektivere Antwort als wir auf dem Gebiet Basel-Stadt. Weil wenn ich das einfach auf die Abfallmenge schlage, dann wird Lörrach den Abfall nicht mehr zu uns bringen, sondern an einen anderen Ort. Also jetzt in diesem Wettbewerbssitz. Und das ist, da braucht es auch eine Lösung auf übergeordneten Ebene, wie wir Carbon Capture organisieren und finanzieren. Wir machen jetzt eine Studie gemeinsam mit der IBB, wo wir das klären, wie ist es möglich, das abzufangen, was machen wir damit. Also wir sind auf diesem Weg, aber alleine schaffen wir es nicht.
Und ich glaube, die Herausforderung, was Finanzierung angeht, ist ja unter anderem, die Kosten entstehen dann in den späten 2030er Jahren, um das rauszuholen, was wir heute verbrennen. Also eigentlich müssten heute mit dem Müll, der verheizt wird, und den CO2-Emissionen Fonds geöffnet werden, um nachher das Geld zu haben. Und dann müsste, glaube ich, eben das Müll, also Müll müsste teurer werden. Und dann wird sich vielleicht auch rentieren, Glas am Rheinbord, was da an Glas weggeschmissen wird und dann quasi durch Verbrennen eingeschmolzen wird, dass das dann nicht mehr in der KVA landet, dass organisches Material nicht mehr dort landet.
Da ist natürlich wieder, komme ich zu dir, Michaela Reimann, auch wieder eine Frage, die sich stellt, inwiefern eben die wirtschaftlichen Akteure bereit sind, da mitzudenken und kreative Lösungen zu bieten in dieser Frage, die eigentlich eine Frage ist der Zirkulärwirtschaft, oder? Also wie groß schätzt denn du die Bereitschaft ein, aus der Sicht von KMUs und der Wirtschaft insgesamt, eben da wirklich radikal, muss ich sagen, auch ein Stück weit umzustellen, damit wir A, weniger Abfall haben und B, eben Voraussetzungen kriegen, um trotzdem noch eine Fernwärme produzieren zu können?
Also ich teile die Einschätzung, dass Abfall teurer werden sollte als Reuse. Und im Moment ist das teilweise eben nicht der Fall. Also für KMU einfacher, die Dinge wegzuschmeißen, als sie irgendwo wieder in den Kreislauf reinzubringen. Und genau dafür gibt es Basel Circular, die da wirklich sehr viel machen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, zirkulärer zu werden. Es gibt eine Studie, die ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, die gezeigt hat, dass sehr viele auf strategischer Ebene schon Zirkulärwirtschaft mitdenken, aber dass das eben in der Umsetzung immer noch hapert. Und es gibt aber auch sehr spannende Beispiele in Basel, zum Beispiel Claro, ein Start-up, was jetzt gerade auch Preise gewonnen hat, dass eben die Abfallminimierung über die Wiederverwertung von Stoffen unter den Unternehmen steuert. Und zwar mit einer Plattform, wo man dann sehen kann, der eine braucht das nicht mehr und der andere könnte es nutzen. Und das Beispiel, was sie bringen, sind verschiedene Kartonschachteln, die weggeschmissen werden, die aber auf der anderen Seite auch wieder gekauft werden. Und insofern braucht es da, glaube ich, auch eben Matching-Plattformen.
Also das Ziel heißt weniger Kartonschachteln verbrennen und trotzdem Fernwärme erzeugen, oder?
Genau, das ist der Zielkonflikt. Frage, die ich dann
aber darüber werden wir dann einen Spezialpodcast machen mit Energieexpertinnen, die uns erklären, wie man aus nichts Energie gewinnt.
Hokus pokus. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir kommen langsam zu einem Ende. Wir haben gehört, die Aufgaben, die sind komplex, die hängen auch zusammen. Energie hängt mit Transport von Kartonschachteln, also mit Mobilität, mit Autos zusammen, mit Straßenbau, mit Fahrradfahrenden. Es ist komplex. Ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken und diese verschiedenen Perspektiven auch drauf zu hören. Auf jeden Fall, was wir jetzt schon wissen, ist, der Stadtkanton wird im 2037 anders aussehen müssen. Er wird es so oder so auch tun. Jetzt dafür, dass er auch irgendwie schön aussieht, im 2037 braucht es ja auch Leadership. Das ist unsere abschließende Frage. Wer übernimmt denn hier im Kanton Basel-Stadt diese Leadership-Rolle? Wer läuft denn voraus und sagt, ich gehe dahin, kommt doch alle mit?
Ich denke, wir müssen das gemeinsam tun. Also wir müssen, dieses Ziel ist ein gemeinsames und nicht nur der Behörden und der Regierung und des Parlaments. Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Aber wir als Regierungsrat, wir sind sehr committed. Basel-Stadt hat das ambitionierteste Klimaschutzziel der Schweiz und wir sind auf diesem Weg und das Ziel, das gilt. Und im Rahmen unserer Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten leisten wir die Beiträge, die notwendig sind, um möglichst nahe an das Ziel zu kommen und dann, damit wir das gemeinsam erreichen. Also dieses Commitment ist da und das ist leider in der heutigen Welt gerade nicht eine Selbstverständlichkeit, dass Regierungen so klar zum Klimaschutz stehen, wie das wir in Basel-Stadt tun.
Ich glaube eben, es ist eine Aufgabe von uns allen, es ist eine Aufgabe von der Gesellschaft. Und da muss der Souverän auch einer Verwaltung, einer Regierung den Rücken stärken und umgekehrt muss die Verwaltung mit ihrem wahnsinnig breiten Wissen Konzepte viel profunder und grundlegender arbeiten, vielleicht auch in Szenarien out of the box mehr denken und in gesellschaftliche Diskurse bringen. Leadership meint ja letztlich Beiträge an gesellschaftliche Veränderungen, an soziale Innovation zu liefern. Und das hat mit anderen Wertvorstellungen zu tun, das hat mit dem zu tun, wie wir mit unseren Selbstverständnissen letztlich. Und diesen Prozess viel lustvoller und viel mehr mit einem Spirit, dass wir gemeinschaftlich in Veränderungen müssen, aufzugleisen, das sehe ich als Leadership, wenn denn Führungsrollen in dem Prozess Sinn machen, vielleicht noch an.
Und wer tut es? Aber wer tut es jetzt im Moment gerade?
Sagst du noch niemand? Auch da braucht es, glaube ich, alle. Also dieses Abwälzen auf Bewegung. Bewegung wird da immer eine Rolle spielen.
Also soziale Bewegungen.
Genau, soziale Bewegungen. Sofern sie dann nicht wie Klimagerechtigkeitsbewegungen schnell auch mal kriminalisiert werden. Da merkt man ja, wo wir stehen zum Teil. Also es braucht Bewegung, es braucht Handeln auf allen Ebenen, es braucht Verwaltung, es braucht Regierung mit Mut. Ich glaube, wir brauchen allesamt Mut. Und die Bewegung hat den Mut zum Teil und macht unliebsame Erfahrungen damit. Und der Mut muss mehr in die Breite getragen werden.
Michaela.
Ja, eigentlich kann ich nur noch ergänzen, also Mut und die Freude, die du angesprochen hast, ich glaube, das ist schon ein großer Motivator für Bewegung. Und zum Thema Leadership, also diese alten hierarchischen Modelle haben meiner Meinung nach ausgedient und wir bei Basel 2037, komme ich wieder zu einem konkreten Beispiel, wir haben Co-Leadership und ich kann das einfach nur empfehlen. Genau, geteilte Verantwortung und geteilte, ja, Werte und genau. Gemeinsam vorangehen, gemeinsam im Team.
Und gemeinsam im Team heißt ja nicht, dass man die heiße Kartoffel von der einen Seite zur anderen reicht.
Nein, das heißt es nicht. Das heißt, jeder hat seine Rolle und trägt dazu bei, dass wir vorwärts kommen.
Ganz herzlichen Dank. Wer nimmt hier in der Klimastadt Basel eigentlich welche Rolle ein? Wer zieht die Fäden in der Klimapolitik? Das war die Diskussion mit Regierungsrat Kaspar Suter, dem Städteplaner und Mitinitiant der Klimagerechtigkeitsinitiative Axel Schubert und mit Michaela Reimann, Co-Geschäftsführerin des Vereins Basel 2037 hier im Stellwerk Basel. Bitte denkt daran, diesen Podcast herzustellen bedeutet Arbeit. Deshalb sind wir froh um jede Unterstützung. Auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch gibt es einen Knopf, der heißt Unterstützen und er führt euch direkt zu einer Bankverbindung.
So einfach kann das Leben sein. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns überhaupt, wenn ihr dranbleibt in eurem Quartier, in eurer Stadt, in dem Dorf, in dem ihr wohnt. Jede Aktion zählt, gerade auch in diesen Zeiten.
Bis bald und vielen Dank.
Tschüss. Treibhaus, der Klimapodcast. Wie immer am letzten Freitag des Monats eine Produktion von Podcast Lab. Mit Oliver Christe, mit Samuel Schläfli, mit Esther Petsche, Lena Schubert, Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit mir, Lilla Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf www.podcastlab.ch. Und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch. Das wäre das Ende der Aufnahme.